jemand anders als Frau Deck mich eingeladen hätte zu einer anderen Sache, wäre ich nicht gekommen, weil ich jetzt schon wieder mitten in den Arbeiten, 300 Seiten sind schon geschrieben, für das nächste Buch stehe. Das ist übrigens das 17. in 30 Jahren. Aber einmal haben wir zwei so, warum auch immer, die Chemie stimmte so von Anfang an und sie war die erste, als ich mit dem Recherchieren in Feuchtenberg anfing, wo ich dann auch gewesen bin. Und es hat mich auch sehr gefreut, dass ich vorhin gehört habe, bescheiden wie sie ist, hat sie das nur so in einem Nebensatz erwähnt, das mit dem Bundesverdienstkreuz. Ich glaube, wenn es solche Menschen nicht gäbe, dann wären wir alle arm dran und es wäre wirklich problematisch für unsere Gesellschaft. Insofern, also ich bin gerne gekommen und je mehr wir uns an Daten festhalten, um etwas zu erinnern, das ist ja gar kein Nachteil, ohne die würden wir das nicht tun. Und ich habe vor 7 Tagen, da ich jemand bin, der arbeitet und Fernsehen zur gleichen Zeit macht, habe ich mir das erlaubt, den Fernseher angehabt und die Gedenkfeier im Reichstag in Berlin des Deutschen Bundestages gehört zum 70-jährigen Gedenkfeier Ende des Zweiten Weltkriegs, wo der Historiker Heinrich August Winkler eine Rede gehalten hat. Und am Tag danach, das ist Ihnen ja nicht unbekannt, aber ich sage es doch nochmal, also 8.5.45, der Zusammenbruch wie ein ungeheures Inferno des Dritten Reiches. Und am 9.5.1945 wäre Sophie Scholl 24 Jahre geworden. Tatsächlich aber ist sie ja schon gut 2 Jahre zuvor im Namen des deutschen Volkes hingerichtet worden, ermordet worden. Es ist so etwas Seltsames, finde ich, um den Nationalsozialismus und auch dieses Kriegsende. Auf der einen Seite ist es uns ganz fern, wenn man die zerstörten Bilder sieht, ob das Köln ist oder Dresden. Es ist ja unvorstellbar, wie das so schnell wieder aufgebaut wurde und was das für eine Zeit war. Es ist aber dann auch wieder sehr nah, wenn man sich damit beschäftigt. Und man hat fast das Gefühl, je weiter es weg ist, umso näher kommt es einem, weil doch immer wieder neue Aspekte auftauchen. Und von solchen neuen Aspekten und Einblicken wird auch mein Vortrag handeln, weil ich habe mich bemüht, auch Sophie Scholl aus einem anderen Gesichtswinkel einmal darzustellen, in der Überzeugung, dass wir die alten Geschichten auch neu erzählen müssen, denn es kommen ja neue Generationen und die dürfen nicht das Gefühl haben, das sind ja, um es flapsig zu sagen, olle Kamellen. Also mal sehen, wie Sie nachher hier den Raum verlassen, mit dem im Kopf, was ich versuche, Ihnen nahezubringen. Ich möchte 2 Zahlen doch noch am Anfang nennen, was diesen Krieg betrifft, den Deutschland entfesselt hat. Sie sind einerseits unvorstellbar, aber es ist kein Grund, das Unvorstellbare nicht zu nennen. Die erste Zahl ist, und beide Zahlen betreffen Tote, Soldaten wie Zivilisten im Zweiten Weltkrieg. In der ehemaligen Sowjetunion sind im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Menschen getötet worden durch diesen Krieg. 27 Millionen Menschen. In Deutschland waren es 6,5 Millionen Menschen. Und, das ist das Erschreckende, 50% der deutschen Kriegstoten sind erst gestorben und ermordet worden nach dem 20. Juli 1944. Also wenn die Männer des 20. Juli Erfolg gehabt hätten, dann wären 50% der Toten noch am Leben geblieben. Das Erschrecken der Deutschen über diese Toten im Frühjahr 1945, über die Verbrechen und damit auch über die Schuld der nationalsozialistischen Diktatur, war extrem kurz. Sehr schnell hieß es, das ist die Stunde Null. Und vor diesem Hintergrund der Stunde Null, als ob es die geben könnte, sind dann sogleich 2 Mythen entstanden, die sich bis ans Ende des 20. Jahrhunderts gehalten haben. Sie betreffen die Geschichte Deutschlands zwischen 1933 und 1945. Mythos Nummer 1: Adolf Hitler war der große Verführer, der Dämon, der Deutschland ins Unglück gestürzt hat. Und damit hängt dann aufs Engste der zweite Mythos zusammen. Die große Mehrheit der Deutschen waren Verführte. Die Verbrechen geschahen zwar in deutschem Namen, aber offenbar von Geisterhänden. Niemand hat mitgewirkt, sei es nun, ob sie neben der Guillotine gestanden, an der Rampe in Auschwitz oder wo auch immer. Niemand war dabei gewesen nach 1945. Das heißt zugespitzt, die Deutschen waren und fühlten sich nicht als Täter, sondern als Hitlers erstes Opfer. Das Problem allerdings, man wusste ja, dass es ein paar gegeben hatte, die nicht mitgemacht hatten, die Widerstand geleistet hatten, und die passten natürlich nicht in dieses Schema von den Verführten. Im Gegenteil, sie entlarvten diesen Mythos, denn wer nicht mitgemacht hatte und dafür mit Folter und Tod bezahlt hatte, der bezeugte ja mit seinem Tod und darüber hinaus, dass es Alternativen gegeben hatte. Dieses Dilemma hat es weit über das erste Jahrzehnt der Bundesrepublik zwei Folgen. Der Widerstand, egal ob das nur die Männer vom 20. Juli waren oder auch Hans und Sophie Scholl und die Weiße Rose, wurden entweder verschwiegen oder die Widerständler waren Verräter, die das eigene Nest beschmutzt hatte. Man musste sich von denen distanzieren. Je länger die Bundesrepublik aber dann Bestand hatte, umso mehr und auch durch eigenes Recherchen, das will ich den deutschen Gesellschaften durchaus zugestehen, dass sie ja wie kaum ein anderes Land sich bemüht haben zu verstehen, was da war, je mehr die Verbrechen zwischen 1933 und 1945 im eigenen Land oder auch darüber hinaus in ganz Europa ans Licht kamen, umso deutlicher war es, man musste den Widerständlern eine andere Stellung geben. Also Verräter, das passte nicht mehr. Ganz im Gegenteil, man konnte sie nutzen. Sie waren dann dazu da, dem Ausland zu bezeugen, ja, es hat auch ein anderes Deutschland gegeben. Und so hat man sie einfach eingemeindet in diesen Mythos und noch einen neuen hinzugefügt. Das bedeutete, langsam wurden aus den Verrätern von gestern verklärte Helden. Und der neue Mythos, der nun entstand, war, dass sie alle, egal ob Stauffenberg oder Sophie Scholl, von Anfang an gegen Hitler und seinen Verführungskünsten standhaft waren. Sie haben das durchschaut, sie wussten, wohin das alles geführt hatte. Sie waren die große Ausnahme. Da konnte die Mehrheit ja sagen, ja, mit den Ausnahmen, da konnten wir nicht mit, aber immerhin, jetzt werden sie geehrt, diese Ausnahmen. Was allerdings nicht zu übersehen war im Laufe der Zeit, war, dass sie eben doch mitgemacht hatten. Und zwar auf die eine oder andere Weise. Und dabei bin ich nun auch bei Sophie Scholl und ihren Geschwistern, Inge und Hans, die alle in der Hitlerjugend und beim Bund Deutscher Mädels Karriere gemacht haben, über viele Jahre. Und nicht, wie es so lange in den Büchern stand, war dies nur eine kurze Episode, ein Irrtum, den sie dann sofort, die Zahlen 1935 geistert dann durch die Bücher und Biografien, korrigiert haben. Dieser Mythos ist nun mit dem Übergang vom 20. ins 21. Jahrhundert auch vorbei. Die Periode der Verdrängung kann nicht mehr gehalten werden, denn zäh, aber doch immer weiter ausgreifend, sind die Recherchen und damit der Fakten der Historiker. Und heute ist eigentlich allen klar und es gibt keinen Zweifel. Die deutsche Gesellschaft in ihrer übergroßen Mehrheit und vorneweg die bürgerliche Elite, die Gebildeten, die Akademiker, sie alle haben dem Führer Adolf Hitler aus vollem Herzen zugejubelt. Und es war die übergroße Mehrheit, die diese aggressive, menschenverachtende und rassistische Politik, die, um nur zwei Minderheiten zu nennen, Juden und Roma, aber auch politisch Andersdenkende zu Menschen zweiter Klasse ohne Rechte und damit auch ohne Lebensrecht machte, die diese Politik des Dritten Reiches im Kern für richtig gehalten haben. Das war die große Mehrheit. Und das Motto war sozusagen, wo gehobelt wird, da fallen Späne. Inzwischen gibt es wirklich in den historischen Seminaren, dicke Bücher, sehr gut erforscht. Ob Verwaltungsbeamte oder Psychologen, Germanisten, Juristen oder Hirnforscher, sie alle haben eifrig und ohne jeden Zwang die NS-Ideologie vom unwerten Leben, von nationaler Weltbeherrschung und die Verachtung von Demokratie und Toleranz sozusagen inhaliert, freiwillig aufgenommen, in ihre Arbeitsgebiete integriert und ihre Arbeit nach diesen NS-Zielen ausgerichtet. Ja, man kann sogar sagen, dass Hitlers Partei, die NSDAP, keine Zwangsorganisation war, sondern, wie es der Historiker Götz Ali sagt, die erste deutsche Massenpartei. Niemand ist gezwungen worden, in sie einzutreten, und die Deutschen haben sie gestürmt, um das Parteibuch zu bekommen. Und das Zweite, was auch nur schwer zu verstehen ist, aber auch so war es, als im Krieg die Deportationen der jüdischen Nachbarn in die Todesfabriken im Osten begannen, haben die reinrassigen Deutschen nicht nur weggeschaut, wenn überhaupt, sondern sich, kaum waren die Nachbarn fort, diese jüdischen Nachbarn, sich anschließend danach gedrängt, in Auktionen und Verkäufen Möbel und Besteck, Eingemachtes, Bilder und Bücher der Menschen, die wie Vieh auf Lastwagen transportiert wurden und gerade mal einen Koffer mitnehmen durften, höchst preiswert zu erwerben. Auch das ist etwas, was wirklich erst in diesem 21. Jahrhundert erforscht und recherchiert wurde. Aber damit ist der Mythos des verführten deutschen Volkes endgültig an sein Ende gekommen. Allerdings die Frage, wie war dieser ungeheuerliche Zivilisation und Kulturbruch in Deutschland möglich, ist damit nicht beantwortet. Vielleicht lässt sich der Wahrheit etwas näher kommen, wenn der andere Teil des Mythos, sozusagen die Kehrseite, ebenfalls seine Macht verliert. Denn schwer uns das immer noch gefallen mag, Hitler und seine engsten Mitarbeiter, die Strategie ausgearbeitet haben, mit der die Deutschen der NS-Ideologie gefolgt sind, als Aufbruch und sie wie eine Erlösung aufgenommen haben. Hitler und seine Mitarbeiter waren keine Dämonen, kein ungebildeter Pöbel, keine Männer von gestern, ganz im Gegenteil. Die Nationalsozialisten haben wie niemand vor in Deutschland die Instrumente des 20. Jahrhunderts für ihre menschenverachtenden Ziele genutzt. Sie waren Meister der Massenpsychologie, sie nutzten die Massenmedien wie Film und Zeitschriften, die modernste Technik, wenn Sie nur an die Parteitage in Nürnberg denken, wo es technisch ungeheuer eindrucksvoll und sozusagen hoch herging. Und es war Albert Speer, der dort die Lichtdome und Ähnliches aufgebaut hat. Sie nutzten die Macht der Töne, der Bilder und schiefen ungeheuer symbolträchtige und eindringliche Inszenierungen. Und, das ist das Wichtige, und ich versuche dazu dann etwas zu sagen in Bezug auf Sophie Scholl, diese Führungselite der Nazis hatte keinerlei Skrupel, gerade die großen Visionen der Moderne, der Aufklärung und der Vernunft als ihre eigenen Ziele auszugeben. Immer wieder wurde in Reden und Liedern Sozialismus und Freiheit beschworen. War die Rede von Humanität, wenn es um die Erhaltung der reinen Rasse ging, oder wenn Euthanasie als Erlösung gepriesen wurde? In den Uniformen der NS oder auch der SS empfahlen sich keine Romantiker. Männer wie Himmler und Speer, Göring oder Goebbels empfahlen sich ganz im Gegenteil als die Vorhut des aufgeklärten Europas, dem die Mehrheit gerne folgte. Denn wer sich den Nationalsozialisten anschloss, zog in den Kampf für eine neue Welt und gegen die Spießer. Und damit bin ich endgültig bei der jungen Frau, die am 9. Mai 1921 als viertes Kind des Bürgermeisters Robert Scholl und seiner Frau Lina hier im Rathaus geboren wurde. Als Lina Sophie ist sie in der Geburtsurkunde eingetragen und am 10. Juli hier in der Michaelskirche getauft worden. Ich lese nun etwas aus meiner Biografie über Sophie Scholl. die, wie gesagt, 2010 erschienen ist und die sich als erste Biografie auf das riesige Archiv im Münchner Institut für Zeitgeschichte stützt, das von Inge Scholl über die Jahrzehnte gesammelt worden ist, aber nie benutzt und ausgewertet. Ich glaube auch, um das nur in Klammern zu sagen, dass man das von ihr auch nicht erwarten kann, die das ja alles miterlebt hat. Und man kann es schon als ihr Verdienst ansehen, dass sie diese Dinge gesammelt hat, die auch nicht zu ihrem Vorteil sind, wenn man sie anguckt und eben nicht vernichtet hat, sondern gesagt, sie werden freigegeben nach meinem Tod. Und damit bin ich in dem Jahr und in der Zeit, als Sophie Scholl die Verheißungen der Moderne, die die Nazis ausgaben, auch für sich angewendet hat. Es ist ein nüchterner Satz. Ich selbst trat im Januar 1934, damals 13-jährig, in die Jungmädelschaft der HJ ein. So steht es im Protokoll der Gestapo über das Verhör von Sophie Scholl am 18. Februar 1943. Aus der Zeit selbst, also von 1934, gibt es keine direkten Zeugnisse. Typisch für Sophie Scholl in späteren Jahren ist, was sie als 19-Jährige ihrem Freund Fritz Hartnagel geschrieben hat. Sie schreibt: Es wirkt lächerlich an einem Mädchen, wenn es sich um Politik bekümmert. So ist die Tradition. Sie soll ihre weiblichen Gefühle bestimmen lassen über ihr Denken. Ich aber finde, dass zuerst das Denken kommt und das Gefühle oft irreleiten. Mit dem Denken untrennbar gekoppelt ist für Sophie Scholl der Wille. Vielleicht darf ihr Entschluss, in den Nationalsozialistischen Bund Deutscher Mädel und dort in die Jungmädelgruppierung einzutreten, in diese Richtung gedeutet werden. Sophie Scholl, 13 Jahre alt, hat es bedacht und sie hat es gewollt. Wie alle, die in diesem Frühjahr 1934 in Ulm erstmals bei den Jungmädeln mitmachten, hat Sophie Scholl am 20. April, Hitlers Geburtstag, der stets pompös gefeiert wurde, auf der Gänswiese nahe dem Ulmer Stadion ihr Gelöbnis gesprochen. Gegen Abend, wenn die leuchtenden Fackeln die feierliche Stimmung noch steigerten. Alle zusammen sprachen dieses Gelöbnis. Jungmädel wollen wir sein. Klare Augen wollen wir haben und tätige Hände. Stark und stolz wollen wir werden. Zu gerade, um Streber oder Duckmäuser zu sein. Zu aufrichtig, um etwas scheinen zu wollen. Zu gläubig, um zu zagen und zu zweifeln. Zu ehrlich, um zu schmeicheln. Zu trotzig, um feige zu sein. Zitat Ende. Wer wollte das nicht unterschreiben? Zumal in jugendlichen Jahren, wenn die Ideale noch glänzen, die Begeisterung für mutige Einsätze ungetrübt ist und die Welt der Erwachsenen spießbürgerlich und kleinkariert erscheint. Und wenn es endlich dank Adolf Hitler und seiner Bewegung gerade für Mädchen eine Alternative gibt, diese Ideale, die Begeisterung und die Freiheit ausleben zu können. Es stimmt, was der Reichsjugendpressedienst am 6. Dezember 1934 über den Bund Deutscher Mädel schreibt. Der Mädelbund ist in der heutigen Form etwas Einmaliges. Einmalig in seinem Anspruch auf Totalität und erstmalig in seiner breiten Ausdehnung. Was eine solche Jugendbewegung für uns Mädel bedeuten, erkennt man erst, wenn man im Ablauf deutscher Geschichte vergebens nach einem Vorbild für ein geschlossenes Mädelleben sucht. Das war richtig, denn die Jugendbewegung vor 1940, das war vor allem mit der bündischen Jugend zu ganz großen Teilen Männersache. Das Zitat geht weiter. Wenn es um die reichsweite Anerkennung weiblicher Gleichstellung ging, zählten schon kleine Erfolge. Das Handbuch von 1934 verkündet, wir Mädel wollen uns freuen, wenn das Wort Nadelarbeit mehr und mehr aus dem weiblichen Sprachsatz verschwindet. An seine Stelle tritt das Wort Werkarbeit. Die Werkarbeit umfasst alle Gebiete der Handarbeit, die man sich denken kann. Säge, Hammer und Zange gehören genauso in die Hand des Mädels wie Häkelhaken und Stopfpilz. Zur gleichen Zeit, als den Mädchen gesagt wurde, ihr könnt aus einer traditionellen Rolle heraustreten, wenn ihr im BDM seid, ihr könnt nicht nur stopfen lernen, sondern eben auch mit Zange und Kneifzange hantieren, war auch das Umfeld genau darauf abgestimmt. Denn die Eltern von Sophie Scholz, Gegner des Nationalsozialismus, die mit den Kindern heftig bei Tische diskutierten, und Robert Scholl war 1933 schon der Meinung, Hitler bedeutet Krieg, diese Eltern waren mit ihrer Meinung Außenseiter. Die große Mehrheit, und zwar vor allem die Mehrheit der Autoritäten, hatte ganz andere Meinungen über die neuen braunen Herren. Das heißt, der Entschluss von Sophie Scholl, wie alle ihre anderen Geschwister, in eine nationalsozialistische Jugendorganisation zu gehen und dort wirklich mitzumachen, ist eingebettet in eine kein Ende nehmende Lage von öffentlichen Dankadressen und Elogen auf den Führer Adolf Hitler und seine Politik. Und wie gesagt, es waren gerade die Autoritäten wie die für Süddeutschland ja dominante und Ulm evangelische Kirche. Zum Neujahr 1934 stand im Gemeindeblatt der evangelischen Kirche Ulm, Zitat, der gottgeschenkte Führer hat das Steuerruder des gefährdeten Schiffes noch im letzten Augenblick herumgerissen. Zur Heldengedenkfeier am 21. Januar auf dem Ulmer Soldatenfriedhof nannte der Dekan des Ulmer Münsters Hitler einen Mann, den Gott erweckt habe. Im protestantischen Ulm wurde ein festes Bündnis von Kirche und Nationalsozialismus geschmiedet. Damals, das jetzt nur noch mal kurz in Klammern, war ja die Familie Scholl schon seit längerem nach Ulm umgezogen von Feuchtenberg. Als der 30. Januar nahte, an dem Hitler ein Jahr zuvor zum Reichskanzler ernannt wurde, der 30. Januar 1944, lud die evangelische Kirche über die Presse zur Teilnahme ein. Und zwar vor allem bei den kirchlichen Feiern Hitler zu ehren. Die NSDAP-Kreisleitung revanchierte sich mit dem Aufruf, besuchet die Dankgottesdienste. Die meiste Zeit jedoch war Alltag für Sophie Scholl. Ihr Leben war neben der Schule mit Jungmädelaktivitäten ausgefüllt. Die gleichaltrige Susanne Hirzel, mit der sich Sophie Scholl anfreundete, beschreibt in ihren Erinnerungen, was ihre Zeit ausfüllte, wenn sie in die Nachmittage der Jungmädel ging oder auch die Abende und die Wochenenden. Wir wanderten, lernten im Freien kochen, lernten Karten und Kompass lesen, sangen und lernten viele alte und neue Volkslieder, Landsknechtslieder, Lumpenlieder. Wir machten Geländespiele und hörten auf dem Freien sitzend kurze Vorträge der Führerin. Die Organisation und Hierarchie war bei den Jungmädels wie bei der HJ nach dem Leitsatz strukturiert Jugend führt Jugend. Das heißt, zwischen den Jungführern und denen, die sie führten, bestanden vielleicht gerade mal 2 Jahre Unterschied. Und Inge, Hans und Sophie Scholl, das ist wichtig, haben zwischen 1933 und 1938 in Ulm alle ehrenamtlichen Karrierestufen beim BDM und in der HJ mit Begeisterung ausgeführt und sich keinesfalls vorher wegen Zweifel oder anderen vom Nationalsozialismus gelöst. Und 1933 bis 1938, das ist eine lange Zeit. Keine Woche verging in der Olgastraße, ohne dass die Brüder Hans und Werner sich in ihrer separaten Bude im 4. Stock unter dem Dach trafen. Im 1. Stock kamen Inge, Sophie und die Schwester Liesel mit ihren BDM-Freundinnen im Mädchenzimmer zusammen. Ab und an steckte Robert Scholl, der Vater, dessen Büro im Haus lag, den Kopf durch die Tür. Die Mutter stellte Tee und selbstgemachten Hefezopf bereit. Inge Scholl hat über die Jahre rund 90 Lieder aufgeschrieben, die sie Hitler- und Freiheitslieder nennt. Das ist so ein Dokument, das man eben in München im Institut einsehen kann. Und sie hat sie aufgeschrieben, weil sie davon begeistert war und weil alle diese Lieder gesungen haben. Wenn die Jungmädel durch Ulm marschierten, dann sangen sie aus voller Kehle auch das offizielle HJ-Lied für die Hitlerjugend. Es hatte den Refrain: Unsere Fahne flattert uns voran, in die Zukunft ziehen wir Mann für Mann. Wir marschieren für Hitler durch Nacht und Not, mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Brot. Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit, ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Wiederum müssen wir fragen, was sollte schlecht sein an solchem Pathos? Die Fahne hatten schon ganz andere beschworen, zum Beispiel der Dichter Rainer Maria Rilke als Symbol von Rausch und Tod und Treue, und Rilke, das war einer der Helden der Scholl-Geschwister. Es war aber eben nicht nur Pathos und Fahne und Trommel, was die jungen Menschen anzog, sondern eben dieses ganz Moderne, was die Nationalsozialisten nutzten und was offensichtlich die Gefühlslage vor allem auch der Mädchen traf. Noch einmal aus dem Handbuch vom Bund Deutscher Jungmädel aus dem Jahr 1934, als Sophie in den BDM eintrat. Und zwar geht es dort über das Wesentliche der Volksgemeinschaft. Volksgemeinschaft ist übrigens keine Erfindung, dieser Begriff der Nationalsozialisten, sondern er kommt aus der Jugendbewegung. Dort steht, dass zum Leben in dieser Gemeinschaft, das sich einfühlen in die Art des anderen Volksgenossen und die Achtung vor seinem Wesen gehören. Man müsse praktisch helfend eingreifen und Opfer bringen. Zeit, Geld und Arbeit. Sozialismus im BDM war die Parole. Über die ideale Jungmädelführerin schrieb der Reichsjugendpressedienst im März 1934, sie müsse revolutionär und kampflustig sein, und fasste das Erziehungsziel für die deutschen Mädchen in einem Reim zusammen. Schwarz oder weiß, nur nicht grau, kalt oder heiß, nur nicht lau. Und eine andere Reichsreferentin im Bund Deutscher Mädel beschwor im Pressedienst die nationalsozialistische Mädelerziehung, und sie schrieb, die Gleichwertigkeit von Jungen und Mädel in allen Fragen der Erziehung steht außer Frage. Es müsse, Zitat, immer wieder festgestellt werden, dass heute die jungen Mädels in Deutschland sich keineswegs zufrieden geben mit jenen berühmten Ks, Kinder, Küche, Keller, Kleider. Ich glaube, das widerspricht zu manchem, was wir auch immer noch als Klischee über das Frauenbild der NS-Zeit im Kopf haben, das nicht falsch war, aber davor wurden ganz andere Bilder den jugendlichen Mädchen gezeigt. Und Sophie Scholl zeigte demonstrativ dieses moderne Frauenbild, das in den Presseerklärungen ja aufgeführt wurde. Sie war weder grau noch blau und sie war von ihrer Gleichwertigkeit überzeugt. Bei den Jungmädeln marschierte sie mit radikal kurzem Haar und langer Stirntolle durch Ulms Straßen, ein Hitlerlied auf den Lippen, die Hakenkreuzfahne voran. Sie schepperte bei Regen und Schnee mit der Sammelbüchse für das Winterhilfswerk, und zwar demonstrativ, egal wie kalt es war, in kurzen Söckchen, obwohl die oberen BDM-Führerinnen das gar nicht gerne sahen. Keine Frage, Sophie war eine selbstbewusste, moderne Frau, und sie wollte so sein wie die jungen Mädchen, von denen die BDM-Zeitungen und Pressemitteilungen ihr erzählten. Dass Sophie Scholl so war, hat ganz viel mit ihrem Elternhaus zu tun. Denn im Elternhaus, da wurde einmal diskutiert, im Elternhaus war ganz klar, die Töchter und die Söhne sind gleichwertig. Natürlich gingen die Mädchen auch aufs Gymnasium. Und dann war da als Modell und Vorbild für sie ihre Mutter, Lina Scholl. Sie kann man, auch wenn das jetzt erstaunlich klingen wird, zu den neuen Frauen zählen, die selbstbewusst und eigenständig waren. Auch wenn die Bilder, die man von ihr kennt, die Fotos so ganz anders aussehen, aber von denen dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Für bürgerliche Frauen war es damals üblich, dass man schwarz trug, und das hat eben dann ihr Äußeres geprägt. Geboren wurde Lina Scholl, geborene Müller, 1881 in einer Handwerkerfamilie in Künzelsau. Und damals, als sie geboren wurde, war es ganz klar, was Tradition und Anstand den Frauen vorschrieb, wie sie zu leben hatten, und zwar seit Jahrhunderten. Sie hatten so zu leben, die jungen Mädchen, dass sie erst einmal lernten, wie man einen Haushalt führt. Und dann warteten sie zu Hause auf den Mann, der sie heiratete, damit sie versorgt waren und Kinder in die Welt setzen konnten. Aus der Vormundschaft der Eltern gingen die jungen Frauen, in die Vormundschaft des Ehemanns über. Kein Gedanke an irgendwelche Berufstätigkeit. Darüber später noch ein bisschen mehr. Lina Scholl, geborene Müller, hat sich an diese Vorgabe, wie man als Frau zu sein hatte, nicht gehalten. Sie traf Entscheidungen, mit denen sie durchaus zu den neuen Frauen gehörte, die zu ihrer Zeit, nämlich vor 1919, in einer Minderheit waren, aber sie waren eben keine Außenseiter, die man als Emanzen und Ähnliches diskriminiert hat. Die Frauenbewegung, die ungefähr ab 1865 in Deutschland für Gleichberechtigung und Emanzipation kämpfte und damit für die Freiheit der Frauen für ein selbstbestimmtes Leben, war mitten in der bürgerlichen Gesellschaft verankert. Sie saß keineswegs am Katzentisch. Ich kann das hier nur zusammenfassen, denn das ist der Inhalt meines Buches, das vor einem Jahr erschienen ist, Die neuen Frauen, Revolution im Kaiserreich. Die Gesellschaft im Kaiserreich hat vehement über diese Frauenbewegung und das, was sie wollten, diskutiert, in den Zeitungen, in den Salons. Und wie gesagt, sie waren nicht am Rande, sondern das war Teil der Gesellschaft, auch wenn sie große Mühe hatte, wenigstens einen Teil ihrer Forderungen durchzusetzen. Diese Frauenbewegung, und ich glaube, das ist bis heute noch gar nicht ausreichend gewürdigt worden, das war auch der Antrieb für mein Buch, hat die Grundlagen gelegt für ein modernes Frauenbild, das dann in den 1930er Jahren schon so etabliert war, dass die Nationalsozialisten es sehr bewusst in ihr Verführungskalkül aufnahmen, zielgenau und mit Erfolg, wenn man an die Biografie von Sophie Scholl denkt. So führt also ein unsichtbarer Faden von Sophie Scholl über ihre Mutter zur Frauenbewegung, die eine Revolution war, davon bin ich überzeugt, wenngleich eine unmutige. Und es ist wichtig, und das habe ich in meinem Buch versucht, beides zu schildern, einmal die Institutionen wie den Allgemeinen Deutschen Frauenbund oder den Bund Deutscher Frauenvereine, die eine Lobby waren im Kaiserreich, wie auch einzelne Frauen, die als Pionierin ihr Leben selbstbestimmend und neue Wege einschlugen, auch wenn die Gesetze noch andere waren und auch wenn die alten Traditionen noch vorherrschten. Und eine, auch wenn das gar nicht so spektakulär ist, war Lina Scholl. Als Lina Müller hat sie 1916 Robert Scholl geheiratet. Und auch das war schon eine Demonstration ihrer Eigenständigkeit. Denn sie war 35 Jahre alt und ihr Ehemann 25. Seien wir mal ehrlich, ich glaube, auch 100 Jahre später ist das weder die Regel noch selbstverständlich. Aber da war Lina Scholl es schon lange gewöhnt, Entscheidungen zu treffen, die nicht dem normalen Frauenbild entsprachen. Und die wichtigste Entscheidung, die sie getroffen hat, lag 1916 schon 12 Jahre hinter ihr. Und das war die Entscheidung, eben nicht dem traditionellen Frauenbild zu entsprechen, zu Hause zu sitzen, vielleicht mit dem Stickrahmen und dem Häkelzeug und auf den Mann zu heiraten. Lina Müller, so hieß sie damals noch, hat sich 1904 mit 23 Jahren für den Beruf der Diakonisse entschieden. Und sie begann ihre Ausbildung im Diakoniewerk Schwäbisch Hall. Vorbild für diese Diakonissen auch in Schwäbisch Hall war das Diakonissenhaus in Kaiserswerth bei Düsseldorf. Dort hatte 1836 der evangelische Pfarrer Theodor Fliedner seine Vision einer evangelischen Gemeinschaft von Kranken und Gemeindeschwestern realisiert. Er gehörte zu den Männern, die im frühen 19. Jahrhundert den Umbruch der Zeiten und den drängenden Wunsch von Frauen nach aktiven Lebensmodellen außerhalb der Ehe spürte. Und er hat ihnen also die Chance gegeben, berufstätig zu werden außerhalb der Ehe. Die Lina Müller ist dann, wie gesagt, in Schwäbisch Hall ausgebildet worden. Die ersten 6 Monate waren Probezeit, die hat sie natürlich bestanden. Dann kam die Ausbildung und das ist gar nicht so wenig gewesen. im Behindertenbereich, auf der Männer- und Frauenstation des Krankenhauses, im Operationszimmer. Sie begleitete Gemeindeschwestern zu Nachtwachen und Kinderkrippen und hatte auch ärztlichen Unterricht. 5 Jahre nach ihrem Eintritt, im Jahre 1909, wurde sie eingesegnet. Es gibt eine Fotografie von Lina Müller, da ist sie in der schwarzen Diakonissentracht im Kreis ihrer Mitschwestern. Sie steht sehr gerade und hat einen freundlichen, offenen Blick. Diakonisse sein heißt dienen, Opfer bringen und bei selbstloser Arbeit nicht die Stunden zählen, aber eben auch Verantwortung tragen, Entscheidungen treffen und durchsetzen, selbstbewusst auftreten. Im Jahr 1909 hat sie die Prüfung gemacht, dann hatte sie mehrere Stellen. Im Sommer 1914, also kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, mit 33 Jahren, ist Lina Gemeindeschwester in Märklingen bei Ludwigsburg. Sie kommt in viele Familien, meist solche, die am Rande leben. Sie kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, wenn die Mutter krank ist. Sie pflegt Menschen, die sich keinen Arzt und keine Medizin leisten können. Lina Müller, berufstätig, aus freien Stücken und verheiratet und den Menschen dienend, hat einen festen Stand und ihren Platz im Leben gefunden. Freiwillig unverheiratet, das ist wichtig zu wissen, die Diakonissen sollten zwar arm sein und ehelos, aber sie haben keine ewigen Gelübde abgelegt. Das heißt, wenn eine Diakonisse heiraten wollte, konnte sie das tun. Allerdings, die Konsequenz war hart und sie traf dann auch Lina Müller, als sie im Oktober 1916 Robert Scholl heiratete. 2 Monate vorher hat sie ihre schwarze Diakonissentracht abgelegt. Denn so modern die Kaiserswerther Diakonissen in einer Hinsicht waren, es war für sie undenkbar, dass eine Frau, die heiratet und damit ganz ihrem Mann zu Dienst stehen soll und deren Beruf es nun ist, Kinder in die Welt zu setzen, dass diese Frau weiterhin im Leben berufstätig ist. Das war sozusagen, die Latte lag noch zu hoch für die Diakonissen. Da sind sie noch dem alten Muster gefolgt. Und wie vehement dieses alte Muster verteidigt wurde von denen, die sahen, dass mit der Frauenbewegung nun plötzlich doch Dinge ins Rollen kamen und nicht mehr so waren wie früher, das erfahren wir aus einem Pamphlet eines Geschichtsprofessors in Bonn. Also eigentlich haben Geschichtsprofessoren ja mit Emanzipation vor allem damals nicht viel zu tun. Aber der Bonner Geschichtsprofessor Heinrich von Sübel hat im Jahr 1870 das Gefühl, er muss ja etwas tun gegen die Moderne, die da an die alte Welt anbrandete und die vor allem die Frauen betraf. Und so schrieb er eine Schrift über die Emanzipation der Frau. Und da machte er ganz klar, so hat es die Natur gewollt, und so wird es im Wesentlichen bleiben. Das Gebiet der Frau ist das scheinbar enge und einförmige des inneren häuslichen Lebens. Die Domäne des Mannes ist die weite Welt da draußen. Wissenschaft, die Rechtsordnung, der Staat. Die Frau ist allein für die innere Beseelung des Hauses zuständig. Das war das alte Bild. Und dagegen, wie gesagt, haben die Frauenbewegung und einzelne Frauen angekämpft. Und indem Lina Scholl zumindest erst einmal berufstätig wurde und nicht geheiratet hat, hat sie sich auch dieser Bewegung angeschlossen. Ich muss es doch noch einmal kurz sagen, weil es so unglaublich ist, denn 1870, 1900, das sind gut 100 Jahre her, aber so viel ist es auch nicht, dass es damals bis ins Jahr 1900 für Frauen, vor allem bürgerliche Frauen, also Arbeiterfrauen, die durften arbeiten, in die Fabrik gehen und gelernt, um die hat man sich nicht gekümmert, aber für bürgerliche Frauen gab es bis zum Jahr 1900 außer dem Lehrerinnenberuf keine Möglichkeit, eine vernünftige Berufsausbildung zu bekommen. Und auch der Lehrerinnenberuf, der so ab 1850 ungefähr salonfähig war, war kein anerkannter. Es gab private höhere Töchterschulen, die haben dann Lehrerinnenseminare angeschlossen. Es gab aber keine staatlichen geprüften Lehrpläne, nichts. Und da wurden dann Lehrerinnen für die höheren Töchterschulen ausgebildet. Das war gerade noch gang und gäbe. Alles andere war den Frauen versperrt bis 1900. Das heißt, nur die Jungen gingen aufs Gymnasium. Und wer nicht aufs Gymnasium ging und kein Abitur hatte, konnte natürlich nicht studieren. Dass Frauen studieren sollten, undenkbar für so einen Menschen wie den Professor, der gegen die Emanzipation schrieb. Und dank der Lobbyarbeit, der Beständigen, der Frauenbewegung ist es dann ab 1900 anders geworden. Zum ersten Mal wurden im Jahre 1900 im Großherzogtum Baden, also in den Universitäten Freiburg und Heidelberg, Frauen wie Männer oder den Männern gleichgestellt als Studenten und zugelassen. Die letzten, die ihre Hochschulen öffneten für Frauen, waren die Preußen 1908 und Kunsthochschulen haben es bis 1918 Frauen verboten, dort zu studieren. Übrigens, da war das unglaubliche Argument, dass man Frauen nicht zumuten konnte, mit Männern zusammen nackte Modelle anzuzeichnen und zu zeichnen, aber das jetzt nur in Klammern. Also, es gab keine Ausbildung. Es gab auch keine Ausbildung, es will ja nicht jeder studieren, was die sozialen Berufe betrifft. Es gab einmal die Nonnen in den katholischen Krankenhäusern und es gab dann eben die evangelischen Diakonissen, die Sozialarbeit gemacht haben. Aber der ganze weite Bereich der Sozialarbeit, damals war das Fürsorge, Armenpflege, war bis in das Jahr 1900 strikt den Männern vorbehalten, und zwar Männer, die keinerlei Ausbildung hatten. Weil das so unglaublich ist, möchte ich Ihnen dazu doch ein kurzes Zitat vorlesen. Und zwar, es stammt aus dem Jahr 1900 und ist von Alice Salomon. Die war 1900 in den Vorstand der Frauenbewegung gewählt worden, 26 Jahre alt. Ihr Hauptgebiet war Sozialarbeit für Frauen und sie hat dann 1908 in Berlin eine berühmte soziale Frauenschule für soziale Berufe gegründet. Sie schreibt für das Jahr 1900. Männer leiten die Armenkommission und die Schulbehörden. Sie beaufsichtigen die städtischen Kindergärten und Krankenhäuser. Sie genehmigen die Pflegestellen für Kinder. Bei den Pflegern ging es ähnlich zu, Zitat, die meisten Armenpfleger waren Männer der unteren Mittelschicht, die ihre Versammlungen in Bierwirtschaften abhielten. Sie tranken und rauchten unbekümmert, während sie ihre Entscheidung trafen. Die Alice Salomon hatte nun den Auftrag, am Ende der 1890er Jahre unermüdlich durchs Land zu reisen, um in Frauenvereinen, Frauenclubs und sozial engagierten Vereinen für eine professionelle Ausbildung der Frauen zu werben und dass die Frauenvereine vor Ort ihren Kommunen Druck machten. Das haben sie auch gemacht. Denn das Argument, nur Männer, zumal ohne Ausbildung, seien für die Sozialarbeit mit Kindern, Alten und Kranken geeignet, verlor mit dem Wachsen der Städte und der sozialen Probleme, die aufgrund der Industrialisierung entstanden, jede Glaubwürdigkeit. Nach und nach wurde tatsächlich eine Bresche in diese Männerbastion geschlagen. Im Jahre 1901 empfahl der Preußische Städtetag den Kommunen, Frauen an der Armenpflege zu beteiligen. Und es war die Stadt Frankfurt, die eine sehr sozial gesinnte Bürgerschaft hatte schon immer, die dann im Jahre 1901 erstmals in Deutschland Frauen zuließ als Pflegerin. Dann folgte 1902 Leipzig. Immerhin bis 1910 gab es 26 Frauen als Sozialarbeiterin in der Leipziger Armenpflege. Und dann 1902 auch in Berlin wurde eine Armenverordnung beschlossen. Ab sofort waren Frauen als Pflegerinnen in den Armenkommissionen zugelassen. Das war ein ganz großer Fortschritt und es war so, als ob mit diesem Durchbruch in den sozialen Berufen und mit dem Jahr 1900 Zugang zu den Universitäten, es wurde erste Gymnasialklassen eingerichtet, denn wer zur Universität ging, sollte ja vorher Abitur gemacht haben. Katja Mann gehört auch übrigens zu den ersten, die in diesen Gymnasialklassen gesessen haben. Das war so, als ob in der deutschen Gesellschaft plötzlich ein Deckel aufgehoben wurde und der Druck aus dem Kessel entwich und die Frauen nur auf diese Möglichkeit gewartet hätten, in breiten Schichten endlich berufstätig zu werden. Und zwar, wie gesagt, vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Nur noch kurz eine Statistik, weil sie so eindrucksvoll ist, aus den Jahren 1907. Da gab es eine Berufszählung. in der über den Wandel der Frauenarbeit seit 1895 berichtet wurde. Und das Ergebnis der Statistik war, die Anzahl der weiblichen Erwerbstätigen hat sich in 12 Jahren von 1895 bis 1907 um 56% gesteigert, die der Männer um 19%. Und zwar handelt es sich, so die Broschüre, um Frauen, die ganz oder überwiegend ihren Hauptberuf in einer der Männerart gleichwertigen Erwerbstätigkeit sehen. Also nicht nur in Krankenschwestern und Pflegerinnen, sondern ebenso wurden Frauen höhere Forst- und Jagdbeamtinnen, sie wurden gelernte Arbeiterinnen in der Maschinenfabrik, ja sogar im Beruf der Makler stieg die Anzahl von Frauen von 1380 1895 auf über 4000 Arbeitsplätze. Das also ist der Boden, auf dem Sophie Scholl sozusagen groß geworden ist, der ihr als Beispiel vor Augen stand, und sie war ein Produkt dieser, das darf man so sagen, im übertragenen Sinne, Frauenbewegung, die auch viele Rückschritte hatte, die zum Beispiel sich politisch nicht durchsetzen konnte. Immerzu wurde über das Wahlrecht gestritten und bekämpft, das kam aber erst 1918 in Deutschland, aber auf dem Weg der Bildung und der Berufe, und das war ein Schritt, frei zu werden von den Frauen, haben sie Großes erreicht, und die Generation von Sophie Scholl konnte, auch über das Beispiel ihrer Mutter, davon profitieren. Bei meinem allerersten Zitat ist es schon ganz kurz angeklungen, dass Sophie Scholl ein Mensch war, der es sehr auf die Vernunft ankam. Ich zitiere nochmal: Es wird lächerlich, hatte sie ihrem Freund geschrieben, an einem Mädchen, wenn es sich um Politik bekümmert. Das war die Tradition. Ich aber finde, dass zuerst das Denken kommt und dass Gefühle oft irreleiten. Derjenige, der sich mit ihr immerzu nun auseinandersetzen musste, über das Gefühl und über die Vernunft und über die Klischees, den Mädchen gegenüberstand, das war dann ihr Freund Fritz Hartnagel, mit dem sie eine enge Beziehung, eine Liebesbeziehung hatte. Übrigens, das hat sich, glaube ich, inzwischen auch rausgesprochen, auch geraucht hat sie mit 16. Also wie gesagt, das entspricht eigentlich alles nicht unseren Vorstellungen der NS-Zeit, aber das war gar kein Problem, denn es gehörte zur modernen Frau, die ja auch die Nazis propagierte. Ein weiterer Brief, wo sie vehement dem Fritz Hartnagel sozusagen die Leviten liest, weil er sie nicht als ein Vernunftwesen akzeptiert hat, stammt aus dem Januar 1940. Der Fritz Hartnagel hatte sie gelobt, dass sie auf seine Briefe und wo er immer so Probleme anspricht, einfach nicht eingeht, wenn sie ihm antwortet. Und er schreibt ihr: Du hast als Mädchen wieder instinktiv richtig gehandelt. Da war er bei Sophie Scholl dann an der Richtigen. Vehement schreibt sie gegen ein solches Klischee: Damit sprichst du mir ja, vielleicht ungewollt, sie war noch gnädig, jede Selbstständigkeit ab. Instinktiv ist ein sehr unbestimmtes Wort. Es wird sowohl bei Tieren wie bei Menschen, besonders bei Frauen, angewandt, wenn man sich's mit dem Verstand nicht mehr recht erklären kann. Und daran zweifelst du doch nicht, dass ich mein Hirn auch manchmal zum Denken brauche, und zwar nicht nur in der Schule. Auf ihr Denkvermögen lässt Sophie Scholl nichts kommen, zumal sie ja auch so erzogen wurde, dass Frauen den Männern in nichts nachstehen. Ich glaube, um nun sozusagen zu dem zweiten Teil meines Vortrags zu kommen und zu der Frage, wie kann denn jemand, der also so begeistert mitgemacht hat, der auch überzeugt war, sich für eine gute Sache zu engagieren, zu ganz anderen Schlüssen kommen?